Wir sind eingeladen worden, hier zu referieren über Gewaltschutz. Gewaltschutz ist ein Thema, was es im deutschsprachigen Raum schon länger gibt und auch in Wien schon sehr lange gibt und auch im niedergelassenen Bereich oder auch in den Spitälern ist es ein Anliegen, also hier eine entsprechend verfahrenstaugliche Dokumentation durchzuführen, die auch nach einem längeren Zeitraum immer noch die Möglichkeit bietet, also hier im Zuge zum Beispiel eines Gerichtsverfahrens hier eine klare Aussage über den Verletzungsablauf machen zu können. Das ist nicht immer ganz einfach, das werden Sie heute sehen auch. Und die Frau Professor Dörfler wird also heute einen gynäkologischen Teil für sexualisierte Gewalt abdecken und ich als Gerichtsmediziner werde den forensisch-gerichtsmedizinischen Teil sozusagen abdecken. Ja.
Ja, ich darf den Kollegen Nikolaus Klub, die meisten kennen ihn, er ist ein sehr engagierter Mitarbeiter, was Gewalt und Kinderschutz auch betrifft und leitet jetzt inzwischen die Gerichtsmedizin an der MOW. Mir ist eine große Freude, diese Zusammenarbeit in jede Richtung funktioniert wunderbar. Und ich darf dich bitten, Nikolaus, deinen Vortrag, also der Schwerpunkt wird jetzt die gerichtsmedizinische Spurensicherung sein, zu halten. Danke, Herr Nikolaus.
Ja, danke für die einleitenden Worte, Daniela. Ich möchte mal kurz einen Überblick geben, wo liegt das Problem im Gewaltschutz. Man könnte natürlich sagen, es ist einfach, das sollen die Gerichtsmediziner machen, es ist deren Expertise, die können das sehr gut. Aber die Zahlen, das werden Sie hier schon deutlich erkennen können, sprechen leider dagegen. Es gibt in Österreich insgesamt 35 Gerichtsmediziner, davon 25 eingetragene Sachverständige. Das heißt, das sind die Gerichtsmediziner, die auch vor Gericht stehen und mit dieser Gewaltdokumentation, die gemacht wurde, dann diese vor Gericht vertreten zu müssen. Und davon gibt es 6 in Wien. Ja, jetzt müssen wir uns vorstellen, Wien hat 2 Millionen Einwohner, Österreich hat circa 8 Millionen Einwohner, also von diesen 35, muss man sagen, ist Wien fast unterbesetzt. Im Vergleich dazu, also wir haben knapp 1500 Unfallchirurgen in Österreich, Gynäkologen sind no mehr und niedergelassene Allgemeinmediziner circa 4000 in Österreich. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass der Erstkontakt nicht beim Gerichtsmediziner stattfindet. Das geht nicht. Ja. Der Erstkontakt wird bei einem niedergelassenen Arzt, einer niedergelassenen Ärztin oder Gynäkologin, Gynäkologen oder in der Regel bei einem Unfallchirurgen, einer Unfallchirurgin stattfinden, weil verletzte Personen, und ich rede jetzt nicht von sexualisierter Gewalt, sondern von körperlicher Gewalt, weil diese verletzten Personen am ehesten natürlich dann in eine unfallchirurgische Abteilung gehen, um sich dort ein Röntgen machen zu lassen, einen Knochenbruch behandeln zu lassen oder einen Latzen nähen zu lassen. Was passiert prinzipiell einmal? Also es passiert irgendwann ein Vorfall. Dieser Vorfall ist entweder behandlungsbedürftig, dann wird diese Person in ein Krankenhaus gehen und wenn wir Glück haben und in diesem Krankenhaus gibt es eine Opferschutzgruppe, würde mit großer Wahrscheinlichkeit hier, insbesondere bei Gewalt im sozialen Umfeld, also zum Beispiel durch den Lebenspartner, meistens sind die gewaltbetroffenen Personen Sinnfrauen, würde also hier eine Untersuchung stattfinden, vielleicht hoffentlich auch eine Dokumentation, vielleicht sogar eine Fotodokumentation, vielleicht ist die auch sogar gut. Und es würde dann diese Verletzung behandelt werden. Bei nicht behandlungsbedürftigen Verletzungen, also das ist nur ein Hämatom, ein blaues Auge zum Beispiel, würde die gewaltbetroffene Person, wenn es zu einer Anzeige kommt, zur Polizei gehen und wenn man Glück hat, dann macht der Polizeiamtsarzt vielleicht oder die Polizeiamtsärztin eine entsprechende Dokumentation. Das Ganze geht dann, wenn eine Anzeige erfolgt ist, zur Staatsanwaltschaft und irgendwann sagt die Staatsanwaltschaft, ich kenne mich nicht aus, was ist denn das da überhaupt? Ich frage mal den Gerichtsmediziner, die Gerichtsmedizinerin, was ist denn das für Verletzung, wie ist denn die entstanden? Das ist teilweise ein halbes Jahr nach dem gegenständlichen Vorfall, wo von diesen Verletzungen nichts mehr zu sehen ist. Ja? Das heißt, der Gerichtsmediziner, die Gerichtsmedizinerin, dann, nachdem sie von der Staatsanwaltschaft beauftragt ist, wird er mal die gesamten Krankenunterlagen sichten, die wir zum einen bestellen, wird sie sichten, wird schauen, gibt es Fotos, gibt es Röntgenbilder und lädt dann die gewaltbetroffene Person auch ein zu einer gerichtsärztlichen Befragung und Untersuchung ein und lässt sich einmal von der gewaltbetroffenen Person erklären, auch was da passiert ist. Und aufgrund dieser Unterlagen, der ärztlichen Grundlagen, der Befragung, dem Akteninhalt, den polizeilichen Vernehmungsprotokollen, wird dann ein Gutachten gestellt und dann entscheidet die Staatsanwaltschaft, okay, Erhebungsverfahren, gehen wir jetzt ins Strafhauptverfahren, dann geht es also an einen Richter und dann kommt es vielleicht zu einer Gerichtsverhandlung, wo es dann zwei konträre Aussagen gibt. Dann gibt es den Angeklagten, der wahrscheinlich ganz was anderes sagen wird als die gewaltbetroffene Person, als die Zeugin, also die Zeugin eigentlich. Der Angeklagte hat einen guten Berater, eine gute juristische Beratung, der ihm genau erklärt oder die ihm genau erklärt, was zu sagen ist, weil in Österreich gilt der Rechtsgrundsatz in dubio pro reum, zweifelsfalls für den Angeklagten. Das heißt, wenn man nicht eindeutig beweisen kann, dass der Angeklagte tatsächlich der Täter ist, endet das in einem Freispruch. Und gerade bei einer sexualisierten Gewalt, bei einer Vergewaltigung, ist es natürlich erwartend für das Opfer, wenn der Vergewaltiger einfach freigesprochen wird, aufgrund einer mangelhaften Dokumentation. Was ist jetzt eine gerichtstauglich klinische Dokumentation? Das ist eine, die sollte auf alle Fälle die fallrelevanten Befunde widerspiegeln, also die Verletzung widerspiegeln. Aber nicht nur die Verletzung, sondern zum Teil auch das Fehlen von Verletzungen ist ja irrsinnig wichtig auch zu berücksichtigen. Ich komme nachher noch drauf, was das genau bedeutet. Die sollten nachvollziehbar und ausreichend dokumentiert werden. Weil noch einmal, die Verhandlung wird wahrscheinlich ein halbes, dreiviertel Jahr später anfallen, also dann zu einem Zeitpunkt, wo wir von den Verletzungen praktisch nichts mehr sehen. Das Opfer ist gesund eigentlich. Was will jetzt die Staatsanwaltschaft prima mal wissen? Auf was müssen diese Verletzungen abziehen? Das eine ist natürlich den Grad der Verletzung. Ist es eine leichte Körperverletzung, eine schwere Körperverletzung? Dann ist die Gesundheitsschädigung. Das ist für die Staatsanwaltschaft wichtig, weil wenn jemand eine leichte Körperverletzung hat mit einer Gesundheitsschädigung oder Berufsunfähigkeit von über 24 Tagen, wird aus dieser leichten Körperverletzung automatisch eine schwere Körperverletzung und das ist eine härtere Bestrafung, ja, laut dem Strafgesetzbuch. Das Wichtige, was er wissen möchte, wie ist es entstanden? Was wir sehen, ein Beispiel, was ich immer bringe, eine Frau kommt Hämatom übersät zu einem Arzt, sagt, mein Mann hat mich geschlagen, mein Lebensgefährte oder wie auch immer, wird eine Anzeige erstattet, dann kommt die Polizei, dann wird der Tatverdächtige einvernommen, der sagt, nein, so ist es nicht, meine Frau ist Alkoholikerin, die ist über die Stiegen gestürzt. Und jetzt fragt die Staatsanwaltschaft, was ist wahr? Welche Verletzung entspricht welcher Aussage? Also welche Aussage entspricht den Verletzungen? Entschuldigung, ja. Dem Tathergang. Und das kann man natürlich dann nach einem halben Jahr nur dann sagen, wenn eine entsprechend gute Dokumentation stattgefunden hat. Wie schaut eine gute Dokumentation aus? Ich möchte nur kurz darauf eingehen, weil ich möchte eigentlich hauptsächlich über die Fotodokumentation heute reden. Ja? Es sollte eine Ganzkörperdokumentation sein, weil natürlich auch bei einer sexualisierten Gewalt nicht nur im Genitalbereich Verletzungen sind. Das Opfer wird bei einer gewaltsamen Vergewaltigung ruhig gestellt. Das heißt, man hält dem Opfer den Mund zu, man würgt vielleicht, man spreizt, man hält das Opfer fest. Ja, es gibt also hier Haltemarken an den Armen oder Spreizverletzungen im Bereich der Oberschenkelinnenseiten, die jetzt nicht direkt genital sind. Also die genitale Untersuchung ist sehr wichtig, aber das machen die Gynäkologen, da kommen wir nachher dazu. Ja. Wichtig ist also Beschreibung der Verletzung, bitte ohne Interpretation, weil eine Interpretation einer Verletzung ist ein Wissensverlust. Da komme ich auch nachher dazu. Da fehlt was. Ja. Sollte die Bewusstseinslage beurteilt werden, da ist jetzt, was jetzt immer mehr in Mode kommt, die sogenannten K.O.-Tropfen, das Gamma-Hydroxybutyrat oder das Gamma-Butyryl-Lakton, was hier wichtig ist, dann die Schmerzangaben, weil Schmerzangaben sind subjektive Beschwerden, die nicht sichtbar sein müssen. Ja, also wenn ich mir den Arm prelle, muss ich jetzt nicht unbedingt ein Hämatom, eine Prellmarke haben, aber halt das schränkt mich trotzdem in der Bewegung ein. Das ist eine subjektive Verletzung, die wir nicht beweisen können, aber sie sollen angegeben werden. Ja. Dann natürlich weiterführende Untersuchungen, wenn es notwendig sind, wenn es behandlungsbedürftige Verletzungen gibt und ein Foto sagt mehr als 1000 Worte, die Fotodokumentation ist das Nachvollziehbarste. Jeder von uns macht im Urlaub mit seinem Handy super tolle Fotos. Ja. Also jetzt diese Aussage zu sagen, ich kann nicht fotografieren, ich kenne mich da nicht aus, das kann man nicht gelten lassen, weil es hat praktisch jeder ein Smartphone, mit dem er gute Fotos macht. Ja. Also das ist im Rahmen des Möglichen, das muss möglich sein. Bitte, unterbrechen Sie.
Wegen der Foto, das ist glaube ich, okay, danke. Eine Frage zur Fotodokumentation, weil früher hat es immer geheißen, man braucht dann irgendwie auch eine Farbskala dazu und auch ein Lineal, das man anhält.
Komme ich dazu. Sie dazu. Komme ich dazu. Sie greifen vor. Passt schon. Kein Problem. Was sind Verletzungen? Das meiste, mit was wir bei Gewalt im sozialen Umfeld zu rechnen haben, sind stumpfe Gewaltanwirkungen durch Fausthiebe, durch Schläge mit der flachen Hand. Das kann jetzt nur eine Hautrötung sein im Gesicht, die gesunde Watschen, oder wie man es früher gesagt hat, gesunde Watschen. Mittlerweile ist das strafbar, was auch gut ist. Das ist eigentlich, medizinisch gesehen, muss das nicht eine Verletzung sein. Es kann eine Weitstellung von Gefäßen sein, es kommt zu einer Hautrötung, aber es kommt zu keiner Verletzung von Blutgefäßen. Ja. Wenn ich dann eine Blutung habe, Hämatom oder eine Hauteinblutung habe, dann kommt es zu einer Verletzung eines Blutgefäßes. Das ist also auch aus medizinischer Sicht eine Verletzung, wobei die Rötung, die Hautrötung bereits im juristischen gesehen auch schon eine Verletzung darstellt. Das werden wir als hauptsächlich finden. Dann gibt es Hautdefekte, wo die Oberhaut durchtrennt wird. Das können Kratzer sein, ja, das können Schürfungen sein. Dann gehen wir ein bisschen weiter, dann kann es ein Latz sein, wenn man irgendwo auf die Straße fliegt, irgendwo gegenläuft oder mit einem Gegenstand zum Beispiel gegen den Kopf geschlagen bekommt. Wenn es dann schon wirklich ins Strafrecht reingeht, das sind dann Verletzungen mit scharfen Werkzeugen, mit Messern, Stichverletzungen, Schnittverletzungen und Extremverschussverletzungen. Da hat man wirklich fast schon eine Tötungsabsicht automatisch dabei. Es können thermische Verletzungen sein, das finden wir bei Kindern gelegentlich, wenn diese Kinder auf die Herdplatte gesetzt werden, damit sie ruhig werden und sagen, also wenn du jetzt nicht ruhig gibst, dann dreh den Herd auf und viele tränen dann auf oder er wird manchmal aufgedreht. Es können Strommarken sein und die chemischen Schäden, also sauren, Laugen- oder Säurenverletzungen finden wir eigentlich heute eigentlich nur noch ganz, ganz selten. Das ist also vernachlässigbar. Ich habe gesagt, beschreiben. Man muss das beschreiben und keine Diagnose oder nicht interpretieren. Eine Interpretation ist ein Wissensverlust. Wenn ich beschreibe Rötung am rechten Handrücken oder Brandwunde am rechten Handrücken, dann weiß ich weder, wo die ist, wie groß sie ist. Ich weiß nur, ich habe hier irgendwo eine Hautrötung, vielleicht mit Blasenbildung. Das ist ein Wissensverlust, der eintritt, wenn ich schreibe Verbrennung am rechten Handrücken zum Beispiel. Ja? Oder Verbrennung an der rechten Hand wäre noch, da weiß ich noch nicht einmal, ist es die Handfläche, ist es der Handrücken, sonst die Finger, wie groß, welche Form, ist es geformt, ist es nicht geformt, ist es überhaupt eine Brandverletzung. Ja, da erleben wir sehr viel, dass das meistens zum Beispiel nur Erschürfung ist. Ja. Das ist durchaus möglich. Deswegen bitte, wenn Sie beschreiben, und die wörtliche Beschreibung ist wichtig, dann bitte aber, nur beschreiben, wie schaut es aus? Genaue Lokalisation am Handrücken, eher über den dritten, vierten, fünften Mittelhandknochen. Von der Form her Zentimeterangabe, circa 2x3 cm große, unregelmäßig geformte Rötung, die scharf begrenzt ist oder nicht scharf begrenzt ist und auf diese Art. Ja, weil wenn dann im Strafprozess, also in der Verhandlung auf einmal eine Frage kommt, die aufgrund einer Diagnose, die gestellt wurde, ohne Beschreibung, nicht beantworten kann, dann denken Sie an den Grundsatz in dubio pro reo. Ja? Das ist das Damoklesschwert, was über dem Opfer schwebt, weil es kann in einem Freispruch enden einfach. Ja? No, das ist, was wir empfehlen, ist ein Körperschema auch, das ist Ankreuzen, aber wenn man es ankreuzt, muss man auch beschreiben, was man ankreuzt. Ja? Aber es ist natürlich gut, damit man die genaue Lokalisation erkennen kann, wo hier irgendwo eine Auffälligkeit bestanden hat. Das ist relativ einfach zu machen. Das ist das, was wir häufig kriegen. Ja, das ist eine Detailaufnahme von wahrscheinlich dem rechten Schulterblatt. Ich traue es mir nicht genau sagen. Das könnte hier die hintere Axillarlinie sein. Ja, das ist also hier der Arm, der hier ist. Ja. Hier ist irgendwas Rotes, keine Ahnung, das ist erstens einmal unscharf, ja, und zweitens einmal ist es eine Detailaufnahme, wo ich überhaupt nichts sagen kann. Das Erste, was der Verteidiger hier sagen kann, beweisen Sie einmal, ist es überhaupt das Opfer, was hier im Gerichtssaal sitzt. Können Sie das beweisen? Nein. Ja, das ist ein Problem und dann würde, wenn es ein guter Verteidiger ist, daraufhin seine Strategie aufbauen. Deswegen ist es wichtig, es muss ein Foto geben, mit dem die Person, die gewaltbetroffene Person, zweifelsfrei identifiziert werden kann. Die beste, also unser Haupterkennungsmal ist das Gesicht. Ja, also eine Porträtaufnahme von einem Opfer, wenn es dem zustimmt, ist der eindeutige Beweis. Wenn das Opfer bleibende Merkmale am Körper hat, das können durchaus auch Tätowierungen sein, die einzigartig sind, das können auch Narben sein. Was nicht gilt, ist ein Ring. Was nicht gilt, ist ein Schmuckstück, das ist klar, das kann man abnehmen und dann ist es weg oder setzt noch anders drauf. Ja. Aber nochmal, in unserer Kultur ist das Gesicht das eindeutige Erkennungsmerkmal, auch ein halbes Jahr, auch ein Jahr nach dem gegenständlichen Vorfall. Ja. Die Bilder sollten datiert werden, das ist bei digitalen Fotos kein Problem, weil beim digitalen Foto sehe ich dann an der Datei, wann dieses Bild aufgenommen worden ist. Früher hat man gesagt, digitale Fotos sind nicht gerichtstauglich, weil die manipuliert werden können. Mittlerweile ist das aufgehoben, also die sind gerichtstauglich. Es muss dann eine Körperregion eindeutig zuordnenbar sein, das heißt also das unscharfe Bild, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, das muss man mal weiter weg fotografieren. Also wir fordern eine Übersichtsaufnahme, eine Nahaufnahme und eine Detailaufnahme. Übersichtsaufnahme, daran erkenne ich das Opfer. Nahaufnahme, da sehe ich, in welcher Körperregion diese Verletzung ist. Und bei Detailaufnahme, dann fährt man wirklich ran mit dem Zoom und sieht genau, dass, ja, das ist eine Schürfung oder nein, das ist eine Verbrennung oder ich weiß nicht was. Ja, Entschuldigung, ich bin zurück. Und, jetzt komme ich auf das, was Sie gesagt haben, man sollte möglichst einen Maßstab verwenden für die Fotodokumentation. Ich habe jetzt hier verschiedene Möglichkeiten mal aufgeführt, also in den Spitälern haben wir meistens dieses Namenspickerl, man kann auch ein ganz normales Lineal nehmen. Was sehr gut geht, sind auch diese Schneidermaßbänder, weil man die relativ gut die sind elastisch, die kann ich mir um den Arm wickeln. Wir verwenden mittlerweile nicht ganz die gleichen, mittlerweile schauen schon ein bisschen anders aus, das ist ein Polizeiwinkel hier von den Tatortgruppen. Ein Winkel, der aus Plastik ist, der auch elastisch ist, den man auflegen kann. Und wenn Sie gar nichts haben, dann nehmen Sie halt eine Geldmünze. 2-Euro-Stück, danke. Eine 2-Euro-Münze, jeder kann nachmessen, wie groß ist die 2-Euro-Münze. Wenn ich die auf die Haut neben eine Verletzung lege, kann ich auch eruieren, wie groß diese Verletzung ist. Ja? Also wenn man gar nichts hat. Wie schaut das jetzt praktisch aus? Sollte man schauen, dass man gutes Licht hat, ja, weil schlechtes Licht macht, da gibt es dann beim Autofokus ein bisschen ein Problem, dann entstehen unscharfe Bilder auch. Und die Verletzung hat nicht die Farbe, die sie eigentlich haben sollte. Also man sollte schon schauen, dass man Glühbirne, eine gute Glüh, 100, früher hat man 100 Watt, ich weiß nicht, wie man es jetzt heutzutage sagt, bei den Neonlichtern oder bei den, man rechnet es ja nicht mehr am Watt, also eine helle Ausleuchtung. Man sollte es gut ausleuchten. Man sollte dann, wie gesagt, mit einer Übersichtsaufnahme beginnen, wo auch das gewaltbetroffene Person eindeutig identifiziert werden kann. Also zum Beispiel Gesicht oder, wie gesagt, auffallende Tätowierung. Möglichst mit einer Patientenetikette, damit auch für den Verteidiger klar ist, das ist die Frau XX, die hier abgebildet ist im Prozess dann. Und dann macht man eben halt die logische topografische Reihenfolge. Wir fangen zum Beispiel am Kopf-Gesichtsbereich an, auch im Bereich der Haare. Wir machen dann den Brustkorb, wir machen die linke Extremität, rechte Extremität, dann den Rücken. Obere Extremität, dann den Rücken, dann die linke und rechte untere Extremität, die dann fotodokumentiert wird. Das kann man machen, wie man will, das ist jedem frei, aber wir haben einen gewissen Rhythmus, damit man nichts vergisst. Ja, wenn es eingefleischt ist, dass es ins Blut übergeht, dass man keine Körperregion vergisst, weil das passiert. Ja. Ein Beispiel. Wir haben jetzt hier keine, aus rechtlichen Sicht natürlich keine Porträtaufnahme hier abgebildet. Das ist aber quasi eine Übersichtsaufnahme. Ich sehe also hier den rechten Arm und wenn ich im rechten Arm ein bisschen in die Nahaufnahme gehe, sehe ich, also das ist der Winkel, wie wir ihn verwenden, was Sie auch gesagt haben mit der Farbskala für die Farbechtheit, dass es nachkonstruierbar ist. Ja, das ist eine geeichte Farbskala. Und gehe dann letztlich am Schluss in eine ganz nahe Aufnahme, damit ich hier diese beiden Verletzungen dann genau sehe. Also das sind narbige Veränderungen. Ja, bitte.
Darf ich fragen, wie Sie das machen, wenn Sie fotodokumentieren?
Ja, das ist bei sexualisierter Gewalt. Meinen Sie jetzt bei sexualisierter Gewalt? Bei sexualisierter Gewalt macht man das vor der Verletzungsdokumentation. Ja. Das, was Priorität hat, ist die Spurensicherung.
Ja, und wenn es polizeilich angeordnet ist, nimmt man ja auch Abstriche von Handgelenk zum Beispiel.
Kann man auch machen.
Wenn dort eine Rötung...
Das macht man vor der Fotodokumentation. Das hat
aber dann habe ich ja eine Rötung vom Abstrich dort, wenn ich richtig
abstreiche. Sie haben eine Rötung vom Abstrich.
Wenn ich das richtig abstreiche, muss ich einen gewissen Druck ausüben.
Mit wie viel Gewalt Sie abstreichen.
Das ist ein Stieltupfer,
mit dem ich zweimal zart über die Haut streiche.
Also ich habe gelernt, ich soll ein bisschen fester aufdrücken und das macht eine Rötung unter Umständen.
Sie machen mit einer Isoton-Natrium-Lösung oder mit destilliertem Wasser. Wir nehmen in der Regel eine Isoton-Natrium-Chlorid-Lösung. Feuchten diesen trocken mit einer trockenen Körperstelle mit einem feuchten Tupfer, eine feuchte Körperstelle intravaginal zum Beispiel oder Mundhöhle mit einem trockenen Tupfer. Ja? Das heißt, Sie feuchten diesen Stieltupfer, das ist ein Stieltupfer an und fahren damit nur zwei, dreimal über die Haut drüber, das ist keine Rötung.
Okay, also ja. Das ist den Abstrich nicht reicht nach der Abstrich Fotodokumentation, vollkommen. Sondern vor.
Unbedingt haben, vorher. Ja, weil durch die Problem, Fotodokumentation machen Sie eine Kontamination, DNA-Kontamination.
Eben, das ist die Frage, weil wir haben jetzt das Problem, wie kriegen wir diese Mittelmaßstäbe DNA-frei? Das ist unser großes Thema.
Diese, ich verstehe, was Sie meinen. Mhm. Prinzipiell ist es so, dass diese Winkler, komme ich auch noch daher, ich komme nachher dazu, ja? Okay, alles klar, ja. Also prinzipiell mal zu dem Maßstab. Der Maßstab sollte auf Hautniveau sein, ja? Weil wenn der weiter weg ist, habe ich erst mal ein Problem mit der Scharfstellung, dann ist der Winkel scharf, nicht die Haut, die Verletzung scharf. Und das ist jetzt für Sie vielleicht wichtig, der Maßstab darf keinesfalls einen Befund überdecken. Ja? Das heißt, der soll von dem, auch von der Region, wo Sie den Abstrich nehmen, wenn Sie Handgelenke, weil da keine Verletzungen sind, zum Beispiel Festhalteverletzung, werden Sie das vielleicht fotografieren, aber da muss der Winkel nicht unmittelbar daneben liegen. Ja? Das heißt, der Befund darf nicht durch einen Maßstab überdeckt werden. Ja, das heißt also, dass hier auch die Kontamination möglichst gering gehalten wird. Wenn man Spuren abnimmt, sollte man das mit Handschuhen machen. Wenn man das erste Mal macht oder nicht wirklich gewohnt, das nicht jeden Tag macht, bitte auch mit dem Mundschutz, ja, und nicht dabei sprechen. Beim Abstrich nehmen, ja, weil sonst hauen Sie einen eigenen Speichel da rein und dann sind selber die Tatverdächtige. Was wir sagen ist auch, dass der Winkel am besten orthograd gehalten wird, das heißt also von proximal nach distal, wenn ich eine Detailaufnahme habe, dass ich mir das zuordnen kann, aha, distal, das kurze Ende vom Winkel ist distal, damit ich weiß, also in welcher Ebene ich mich hier befinde. Und schön ist es, das ist jetzt nicht zwingend, das hängt natürlich von der Umgebung ab, ist ein neutraler Hintergrund, der verwendet werden sollte. Die Verletzung sollte im gereinigten und ungereinigten, also im ursprünglichen Zustand, fotodokumentiert werden. Ein Foto, also blutig kontaminiert, dann Abrieb, dann auf der chirurgischen Seite zum Beispiel würde diese Wunde gereinigt, desinfiziert werden, dann noch einmal fotografieren. Wenn wirklich frische Verletzungen sind, dann ist es auch zu empfehlen, dass der Patientin, die stationär aufgenommen ist, nach 2 Tagen noch einmal drauf zu fotografieren. Tiefsitzende Hämatome, das wissen Sie alle, kommen erst nach 2 Tagen an die Oberfläche. Die sind dann nicht mehr ganz frisch. Ja. Aber sie beweisen, dass hier tatsächlich eine Verletzung vorliegt. Ja, eine stumpfe Gewaltanwirkung in der Regel. Und wichtig ist aber auch, möglichst zeitnah zu dokumentieren, weil natürlich diskrete Befunde, da denkt man vor allem beim Angriff gegen den Hals, wenn man hier petechiale Blutung hat im Bereich der Augenbindehäute, komme ich gleich noch dazu, die sind nach 24 Stunden, 48 Stunden sind die weg. Ja, je nachdem, wie stark die Ausprägung ist. Also hier noch einmal ein Beispiel für eine Aufnahme, Nahaufnahme. Sie sehen also hier unseren Winkel und Sie sehen, dass dieser Winkel orthograd gehalten wird, also das breite Ende nach kaudal sozusagen, beziehungsweise nach distal. Das gleiche habe ich hier. Man sieht also hier die linke Handfläche. Man sieht, da gibt es irgendwas und dann würde man von dieser Verletzung hier in weiterer Folge dann noch eine Nahaufnahme machen. Ja, und da sieht man also eine nicht mehr ganz frische, beginnend narbig abgeheilte Verletzung. Und hier im Gesicht also auch eine massive Narbenbildung. Das ist jetzt nach dem Angriff mit einer Glasflasche zum Beispiel. Das sind eindeutige Verletzungen, die man dann also hier dokumentieren kann. Die Lokalisation ist essentiell. Ich habe Ihnen gesagt, gerade bei einer sexualisierten Gewalt gibt es periphere Verletzungen, wo man einen Negativbefund dokumentieren muss, aber auch einen Positivbefund dokumentieren lassen. Das ist eine typische Festhalteverletzung, zum Beispiel durch einen opponierenden Daumen. Ja, ich habe also an der Außenseite, Oberarm-Außenseite, ein großes Hämatom und finde an der Oberarm-Innenseite auch ein Hämatom. Das ist beweisend für eine Festhalteverletzung. Wenn ich die nicht dokumentiert habe, wird der Verteidiger sofort aufspringen und können sagen, beweisen Sie mir bitte, dass das tatsächlich eine Festhalteverletzung ist. Wieso gibt es keine Fotos von der oberen Innenseite? Ja, da hat man schon eine Erklärungsnot. Das heißt, man muss schon wissen, also ein bisschen einen forensischen Background haben, dass man quasi entsprechend gut dokumentiert. Beim Angriff gegen den Hals, da wird man nicht nur den Hals dokumentieren, ob dort Hämatome sind, sondern zum Beispiel auch die Augenbindehäute, zum Beispiel auch das Augenober- und Unterlid, wo es dann zu solchen punktförmigen, flohstichartigen Blutungen kommen kann, hinter den Ohren, im Bereich der Mundschleimhaut, überall dort. Es kommt zu einer Einflussstaube im Kopf und überall dort, wo Kapillaren platzen, wird man das dort sehen, wo diese Kapillaren sehr oberflächlich liegen. Und das ist im Bereich der Schleimhäute. Ja. Dort kommt es dann zu petechialen Blutungen, die ich fotografieren muss. Das ist ein Beweis. Ja, man sollte dann klinisch fragen, auch das Opfer, die gewaltbetroffene Person, ob sie heiser war, Schluckbeschwerden gehabt hat, vielleicht bewusstlos war, vielleicht sogar mit Harnverlust. Ja, das deutet dann also wirklich an, dann ist es schon ein lebensgefährlicher Würgeakt. Eigentlich muss man sagen, während diese petechialen Blutung in die Augenbinde heute Kompression der Vena jugularis ist, aber die Karotiden können noch weiter pumpen. Also das muss dann nicht unbedingt lebensgefährlich sein, aber es beweist einen Angriff gegen den Hals. Und wichtig ist Bagatellverletzung. Deswegen bitte das Opfer, die gewaltbetroffene Person, komplett untersuchen. Ja, Sie sehen also hier eine kleine Kratzverletzung. Auch das Opfer wird am Anfang vielleicht bei einer sexualisierten Gewalt nicht gleich genau im Detail berichten können, was tatsächlich passiert ist, sondern wird es erst nach einigen Wochen vielleicht machen. Und wird dann hier sagen, ja, der hat mich irgendwie am Ohr gekratzt, und dann habe ich diese Verletzung und kann dann in einer Verhandlung sagen, jawohl, da gibt es eine Verletzung, die sich mit der Aussage des Opfers in Einklang bringen lässt. Gleich sind hier Kratzverletzungen am Oberkörper, ja, als was auch immer es raufhandelt, zum Beispiel hier, dass das Opfer hier vom dann später hoffentlich Angeklagten verletzt wurde durch Kratzverletzung. Zusammenfassend, also ich bin jetzt eigentlich schon am Schluss, ja, also wichtig ist bei Verdacht auf ein Fremdverschulden eine ausführliche, nachvollziehbare Dokumentation im Zuge der Erstunterversorgung. Ziel sollte ja sein, eigentlich auch, dass eine gewaltbetroffene Person möglichst nur einmal untersucht wird. Also auch wenn es geht, auch nur einmal befragt wird eigentlich, ja, weil das natürlich für das Opfer eine Belastung darstellt. Es sollte eine gerichtstaugliche Dokumentation gemacht werden, die beschreibend ist und nicht interpretierend ist, weil das ist ein Wissensverlust, da geht viel Information verloren. Die Lokalisation von Verletzungen ist oft entscheidend, um zu beurteilen, welche Aussage ist glaubwürdiger, die des dann im Verfahren Angeklagten oder der Zeuge, des Opfers. Und dazu gehören auch die Dokumentation, wenn keine Verletzung vorliegen, Festhalteverletzung am Arm zum Beispiel. Ja. Und die Wichtigkeit der Fotodokumentation ist dann bei einer richtigen Hergehensweise auch wirklich essentiell. Ich möchte jetzt noch kurz ansprechen, es gibt in Wien jetzt seit 20 Tagen eine Untersuchungsstelle für Gewaltbetroffene, eine Gewaltambulanz, wenn Sie so möchten, wo vier Ministerien ein Pilotprojekt gestartet haben, Geld zusammengelegt haben für ein Pilotprojekt, das bis Ende 2025 geht, das ist im 8. Jänner in den Medien gewesen auch, wo niederschwellig, kostenfrei jede gewaltbetroffene Person, die Gewalt im sozialen Umfeld erlebt hat, sexualisierte Gewalt erlebt hat, die Möglichkeit hat, anzurufen, sich beraten zu lassen, wenn es behandlungsbedürftige Verletzungen gibt, sich in ein Krankenhaus überweisen zu lassen, wo diese Verletzungen behandelt werden können, wo auch angeboten wird, dass eine der Ärztinnen, die dort arbeitet, mitkommt und anbietet, eine Fotodokumentation zu machen. Oder die Ärzte, wenn sie unsicher sind, berät, dass sie dort fotodokumentieren können. Wenn es keine behandlungsbedürftigen Verletzungen sind, also das, was eigentlich der Polizeiamtsarzt macht, kann man das dann in der Untersuchungsstelle, die am Zimmermannplatz 1 verortet ist, dort direkt dokumentieren lassen. Derzeit noch geplant ist ein 24/7 Rufbereitschaftsdienst. Das geht derzeit noch nicht, weil die personellen Kapazitäten noch nicht vorhanden sind. Derzeit bieten wir das an Montag, Freitag von 8 bis 16 Uhr, an Wochenende rund um die Uhr, dann Bereitschaftsdienst und an Feiertagen. Man kann jederzeit anrufen während der Dienstzeiten. Also das ist noch ein bisschen ein Problem, Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr, aber das Wochenende rund um die Uhr. Gewalt passiert nicht am Vormittag. Gewalt passiert leider meistens nach 16 Uhr, das wissen wir auch, deswegen wollen wir 24/7 anbieten. Man kann anrufen, man kann sich beraten lassen, man kann entscheiden, was ist sinnvoll. Macht es sinnvoll, jetzt sofort eine Dokumentation, macht es sinnvoll, vielleicht am nächsten Wochentag, wenn es schon länger her zurückliegend ist. Bei K.O.-Tropfen besteht akuter Behandlungsbedarf. Bei sexualisierter Gewalt besteht akuter Behandlungsbedarf, aber das machen nicht wir, sondern das machen wir dann in Kooperation mit der Gynäkologie, wenn die Gynäkologie das möchte. Und ich möchte also hier, Telefonnummer sehen Sie, wo Sie auch jederzeit dann anrufen können, möchte also hier meinen Part beenden. Vielen Dank.